Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lerngruppen bilden, Aufgaben teilen und per Chat diskutieren, Infos austauschen. All das soll möglich sein für Schüler und Lehrer auf den Lernplattformen wie Moodle oder iSurf. Viele haben aber diese Woche in die Röhre geschaut, weil die Plattformen nicht funktionierten. Wie gute IT-Lösungen aussehen müssten und wie sicher die Daten auf den Plattformen sind, ein Thema bei uns gleich. Und die Sorgen in vielen Elternhäusern wachsen, dass Kinder durch die Corona-Pandemie und die Schulpause zurückgeworfen wurden. Sie greifen auf Nachhilfeunterricht zurück. Der Markt wächst. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Jetzt stehen erstmal die Weihnachtsferien an, aber im Januar wird der Unterricht für viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland auch im Lockdown sehr wahrscheinlich weitergehen, und zwar erstmal digital. Aber die Lernportale, die von den einzelnen Bundesländern bereitgestellt werden, haben bisher mehr schlecht als recht funktioniert. Immer wieder konnten sich in den vergangenen Tagen Schülerinnen und Schüler nicht anmelden, wurden wieder rausgeworfen aus dem System, und es gab auch Meldungen über Hackerangriffe auf Moodle, Mebis, Lernsachs und wie sie alle heißen. Manfred Kläuber moderiert im Deutschlandfunk die Sendung Computer und Kommunikation. Herr Kläuber, zu hohe Zugriffszahlen, so hieß es viel aus dem Kultusministerium als Entschuldigung. Aber genau das ist ja nun eigentlich die Idee, dass tausende Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte gleichzeitig auf diese Plattformen zugreifen können. Woran liegt es denn, dass die Systeme offenbar nicht leistungsfähig genug sind?
Das kann ehrlich gesagt viele Ursachen haben, und die Probleme sind ja auch keine, die nur Schulplattformen haben, sondern das ist ein generelles Problem von Plattformen. Technisch gesehen, dahinter steckt dann meistens mangelnde Skalierbarkeit. Das System ist fix für eine bestimmte Anzahl von Nutzern ausgelegt. Und dann gilt noch die Annahme, dass eben halt nur eine maximale Anzahl von ihnen gleichzeitig versuchen werden, das System zu nutzen. Und dann hat man so ein starres Nadelöhr, in dem es dann um 7.45 Uhr eng werden kann. Das kann man dann umgehen, indem man noch leistungsfähigere Server aufstellt, die damit die nackten Nutzerzahlen erhöht. Aber es kommt auch oft noch hinzu, dass in vielen Schulen die Systeme on-premise, so nennt man das auf Fachdenglisch, arbeiten. Das bedeutet, sie arbeiten auf für Rechnern, die in der Schule stehen. Und die normale Nutzung ist dann eigentlich so, dass die Schüler sich während des Unterrichts innerhalb des Schulnetzes anmelden. Wenn die sich jetzt alle von außen anmelden, dann muss man darüber nachdenken, wie breit ist eigentlich der Internetanschluss der Schule? Und das ist ja ein Thema, über das wir schon ganz oft geredet haben, wo man eigentlich nur weinen kann. Und da gibt es eigentlich nur einen Ausweg: Cloud-Lösungen auf Servernetze leistungsfähiger Dienstleister, die eben skalieren können, also sich diesem tatsächlichen Bedarf ganz flexibel anpassen können. Aber das ist eine Qualität, die kostet einfach Geld.
Und die kostet sehr wahrscheinlich auch Zeit. Wie kann denn jetzt aufgerüstet werden und wie lange kann das dann dauern, damit die Plattformen allen Anfragen auch gewachsen sind?
Ja, das kommt drauf an, wenn es sich um eine reine Schullösung handelt, die auf eigenen Rechnern in der Schule oder auf angemieteten Servern bei Datacentern läuft, dann kann das eine echte Herausforderung sein. Das muss ja eigentlich generalstabsmäßig ausgebaut werden. In Unternehmen machen solche Umstellungen normalerweise ausgebildete IT-Experten in Teams mit spezialisierten Dienstleistern dann zusammen nach einer dedizierten Planung. In Schulen sollen das dann oft die Fachlehrerinnen und Fachlehrer machen, die eigentlich aus guten Gründen dem Grundsatz Never Change a Running System folgen. Jede Änderung ist nämlich ein echtes Betriebsrisiko. Und wenn von Anfang an eigentlich ein Lernsystem in einer wirklich leistungsfähigen Schulcloud im Spiel ist, dann gehört diese dynamische Anpassung eigentlich an das Leistungsspektrum des Anbieters, und dann sollte das kein Problem sein. Aber wenn die Lehrerinnen und Lehrer das selbst machen müssen, dann ist das eine echte Herausforderung.
Die Rede war in einigen Bundesländern auch von Hackerangriffen in den letzten Tagen. Wie anfällig sind denn diese Systeme für solche Attacken?
Ja, auch da kommt es auf die Umstände an, wo diese Systeme installiert sind. Ein Beispiel: Moodle ist eine sehr beliebte Lernplattform, die auf schuleigenen Rechnern installiert werden kann. Die Software ist frei verfügbar und Open Source, was eigentlich ein echtes Sicherheitsplus ist, weil ja der Programmcode von vielen Menschen aus Sicherheitsmängeln hin getestet werden kann und auch getestet wurde. Aber Moodle zum Beispiel, das basiert auf einem Datenbanksystem, und das weiß jeder Sicherheitsexperte: Datenbanksysteme sind echte Einfallstore. Wenn da da was falsch konfiguriert ist, wenn man da nicht ganz genau auf Sicherheit geachtet hat, dann hat man vielleicht ein Problem. Und auch dafür braucht man normalerweise Spezialistinnen oder Spezialisten. Und das ist eben halt das große Problem, dass in vielen Schulen einfach keine Expertinnen und Experten, also ausgebildete IT-Fachleute am Werk sind, sondern eben halt Lehrer, die sich das zusätzlich noch aneignen müssen. Und da muss man dann sagen, also da muss man dann wirklich ein ganz genaues Auge auf Sicherheit haben. Und das ist oft sehr schwer.
Und das auch, weil es ja durchaus sensible Daten sind, die auf den Plattformen da gesammelt werden. Wegen fehlenden Datenschutzes standen diese Plattformen immer wieder in der Kritik. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie sicher sind die Plattformen da inzwischen?
Naja, es kommt ja auf Datenschutz und auf Datensicherheit an. Potenziell sind die großen Schulcloud-Systeme sicherlich im Vorteil. Über die Sicherheit haben wir ja schon gesprochen. In Sachen Datenschutz dürfen dann solche Dienstleister für solche Schulplattformen oder Schulclouds eigentlich in der EU nur Systeme anbieten, die DSGVO-konform sind, also Datenschutzgrundverordnung-konform sind. Und die schließt auch eine Verantwortung für die Datensicherheit mit ein. Also professionelle externe Cloud-Modelle sind hier im Grundsatz sicher von Vorteil, aber wie gesagt, sie kosten Geld. Da muss der Schulträger ordentlich in die Tasche greifen, damit solche Systeme wirklich vernünftig betrieben werden können.
Also wieder alles eine Sache des Geldes und des Personals. Jetzt hat ja jedes Bundesland ein eigenes System. Wir haben ein paar Namen schon genannt, von Moodle über MEBIS und so weiter. Das Bundesbildungsministerium investiert dann zusätzlich auch nochmal, und zwar in die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts. Es gibt aber auch Anbieter, die auf dem freien Markt unterwegs sind. Wären da passende Lösungen für die Schulen dabei?
Naja, der Markt ist ziemlich groß und es gibt viele Produkte und sicher wird die eine oder andere Schule da ein gutes Angebot finden, aber das muss dann der Schulträger tatsächlich finanzieren. Und deshalb haben ja solche offenen und freien Systeme wie Moodle beachtlichen Erfolg, weil man das eben halt auch selber machen kann, ohne extra dafür bezahlen zu müssen. Das geht aber zulasten der Lehrerinnen und Lehrer, die sich dann als IT-Admin kümmern müssen, wozu sie nicht ausgebildet wurden. Und eine übersichtliche Auswahl von konkurrierenden, aber insgesamt gut durchdachten, professionell gemanagten und dann auch ständig evaluierten Schulclouds auf eben diesen hochskalierbaren Cloud-Plattformen, das scheint mir eigentlich die sinnvollste Lösung zu sein. Also da muss noch etwas passieren, um den Markt übersichtlicher und transparenter für die Schulen und die Schulträger zu machen.
Und diese Zeit haben wir aber eigentlich gar nicht, jedenfalls nicht im Moment. Über die Sicherheit und die Übersicht auf Lernplattformen war das Manfred Gläuber aus unserer IT-Redaktion. Vielen Dank.
Bitte.
Ja, und während in den Schulen noch damit gekämpft wird, den Digitalunterricht wirklich ins Laufen zu bekommen mit den fehleranfälligen Lernplattformen, befürchten viele Eltern große Lernlücken bei ihrem Nachwuchs. Da sind Corona-bedingt etliche Stunden ausgefallen in den vergangenen Monaten und bestimmte Fächer konnten teilweise gar nicht oder nur lückenhaft unterrichtet werden. Von diesen Leistungsrückständen profitieren private Nachhilfeinstitute. Dirk Groß-Langhoff hat mit Lernanbietern gesprochen und mit Schülerinnen und Schülern, die verpassten Lernstoff etwa in Englisch nachholen wollen.
Emil, du hattest gesagt, If-Clauses wäre so ein Thema. Was, du hast gesagt, die ersten beiden sind nicht so schlimm. Wann nehmen wir denn den ersten?
Oh, das ist jetzt wieder, das ist, im Deutschen wäre es die Würde-Dingster-Frage irgendwie so.
Ja, es gibt immer ein If-Clause und es gibt immer ein Main-Clause. Leonie, weißt du, wann wir Typ 1 benutzen, Type 1?
Ich glaube, wenn es sehr wahrscheinlich ist.
Leonie und Emil versuchen, hinter das Geheimnis der englischen If-Clauses zu kommen. Der Distanzunterricht vom Frühjahr hat seine Spuren hinterlassen. Nachhilfelehrer Henry Tomic startet nicht wie üblich mit Übungen, sondern schreibt erst einmal die verschiedenen If-Clause-Typen an die digitale Tafel. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr hat sich bei den Inhalten der Nachhilfe einiges verändert.
Viele Kinder, die wussten so grob, naja, was sind denn If-Clauses, was sind denn die binomischen Formeln, aber sie konnten es nicht anwenden. Und jetzt fangen wir wirklich nochmal deutlich früher an. Jetzt fangen wir wirklich nochmal an zu sagen, was ist es überhaupt, ja, was ist die Definition, wie funktioniert das Ganze und dann mit den Übungen. Und dadurch steigt natürlich auch der Bedarf.
Am Augsburger Gymnasium von Leonie Janischewski gibt es seit Mitte Oktober aufgrund der bayerischen Corona-Regeln im wöchentlichen Wechsel Distanz- und Präsenzunterricht. Doch das läuft für die 16-jährige Schülerin alles andere als gut.
Die meisten Lehrer schaffen es halt nicht, trotzdem den gleichen Stoff gleich gut rüberzubringen wie die Leute, die halt gerade in der Schule sind. Also zum Beispiel in Mathe oder so, da kriegen wir nur die Aufgaben geschickt und müssten es uns eher selber beibringen. Und die, wo in der Schule sind, die kriegen dann natürlich eher Erklärungen.
Mit anderen Worten, Leonie Janiszewski versucht, entstandene Lernlücken aufzufüllen. In diesem Jahr hat die Schülerin schon doppelt so viele Nachhilfestunden gebucht wie 2019, um ihre Noten zu verbessern.
Ja, das klingt jetzt so, als hätten wir die Nachfrage verdoppelt. Das ist leider nicht so.
Sagt Max Kade. Er arbeitet als pädagogischer Leiter beim Studienkreis Nachhilfe, einem von etlichen Anbietern auf dem unübersichtlichen Nachhilfemarkt.
Also die Nachfrage hat im Frühjahr aus bekannten Gründen, weil kein Zeugnisdruck da war, eher abgenommen eine ganze Zeit lang. Im ersten Lockdown, jetzt nach den Ferien, hat sie zugenommen in so einer Größenordnung, wenn ich die Flächenländer betrachte, 10-15%.
Die privaten Nachhilfeanbieter schließen eine Lücke, die durch den Distanzunterricht entsteht. Auf der einen Seite ist auch der Studienkreis vom Lockdown betroffen. Präsenzunterricht ist kaum möglich.
Andererseits ergibt sich natürlich dann wieder dadurch, dass die Schulen auch wirklich Schwierigkeiten haben, das gut auch gerade in dem Online-Lernen zu organisieren, eine Chance für uns, weil wir da natürlich lange Erfahrung gesammelt haben.
Der Staat überlässt die Nachhilfe bis auf wenige Förderangebote privaten Anbietern. Die setzen mehr als 1 Milliarde Euro pro Jahr um, erzählt Professor Rolf Dobischat von der Universität Duisburg-Essen. Er hat eine umfangreiche Studie über den Nachhilfemarkt veröffentlicht.
Sicherlich wäre sinnvoll, politisch zu fordern, die Nachhilfe an den Schulen besser auszubauen. Dazu gehört aber eine Ausstattung, dazu gehören Ressourcen, dazu gehört Geld. Ja. Dazu gehört auch die Qualifikation der Lehrkräfte. Also da ist ein riesen Rattenschwanz dran. Politisch so in diesen Sonntagsdiskussionen kann man das immer sehr gut fordern, das kommt auch immer sehr gut an, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus.
Und in dieser Realität kann sich der Experte nicht vorstellen, dass der Staat auf dem Gebiet der Nachhilfe aktiver wird als bisher. Dies bedeutet vor allem für Familien mit wenig Geld einen deutlichen Nachteil, sagt Professor Dobischat. Denn seine Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem Familien der Mittelschicht Nachhilfe in Anspruch nehmen. Ärmere Schülerinnen und Schüler werden so abgehängt. Rund 20 Euro pro Stunde kostet die Online-Nachhilfe. Der 17-jährige Gymnasiast Emil Winkelhaarer weiß, wie schnell sich das läppert.
Für die, bei denen das so ist, ist es schon viel Geld sicherlich auch. Und auch sehr teuer, das muss man dazu sagen. Das ist einfach generell so. Ohne jetzt hier irgendeine bestimmte Name oder Firma zu nennen, das ist bei allen eigentlich ziemlich ähnlich so.
Doch sowohl Leonie als auch Emil bestätigen, dass ihnen die Nachhilfe schon viel gebracht hat. Die Noten wurden besser. Und so zeigt sich, dass Bildung auch und ganz besonders in Zeiten der Corona-Pandemie vom Geldbeutel der Eltern abhängt.
Und nicht nur Familien greifen auf die externen Lernanbieter zurück, wenn sie es sich denn leisten können. Auch Kultusministerien nutzen deren Angebote. Sachsen zum Beispiel kauft seit September Online-Zugänge für die Schulen im Freistaat beim Unternehmen SofaTutor. Das hat der Spiegel Online berichtet. Bremen tut das schon seit mehr als 2 Jahren. Kostenpunktschätzungen zufolge dort 1 Million Euro pro Jahr.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Ich bin Ursula Doppelbreth, ich wohne in Heimsheim und vielleicht ist wichtig zu wissen, ich bin 72 Jahre alt, ich arbeite nach wie vor in der Schule und zwar ehrenamtlich in der Berufsschule in Spracherwerbsklassen und dort habe ich 20-jährige Schüler vorm Rohr. Ich sehe Probleme im Unterkommen, wenn sie in den Beruf gehen. Ich kriege jetzt keine Praktikumsplätze für die Schüler. Die Studenten haben Probleme, überhaupt in ihr Studentenleben hineinzufinden. Und was ich jetzt so vor Ort erlebe, ist wirklich zwischen Chaos und Verzweiflung. Und für mich kommt es vor, als ob man vor lauter Schützen der Alten und Kranken den Jungen ihre Zukunft nimmt. Und ich vergleiche das immer so, dass mir die Handlungsweise vorkommt, als ob man die alten Äste eines Baumes pflegt, aber die Wurzeln abschneidet.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Ja, und das Lernen im Krisenmodus ist auch Thema morgen in unserer Sendung, an der Sie sich auch gerne beteiligen dürfen. Sehr gerne, wie gerade gehört, per Mail an campus@deutschlandfunk.de oder telefonisch. Wir wollen genauer schauen auf das ausklingende Bildungsjahr und vor allem Schülerinnen und Schüler, Azubis und Studierende zuhören. Wie haben Sie die vergangenen Monate erlebt? Was waren Hürden? Wo haben Sie vielleicht auch was aus der Krise gelernt? Was muss im kommenden Jahr definitiv besser laufen? Auf Antworten auf diese Fragen freuen wir uns auch von Ihnen. Rufen Sie uns auch gerne an. Der Anrufbeantworter ist ab sofort geschaltet. Und Sie erreichen uns unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Das war sicher ein großes Aufatmen bei vielen Familien in Nigeria. Ihre verschleppten Kinder sind offenbar wieder frei.
Campus und Karriere. International.
Ja, die erlösende Nachricht kam in den Spätnachrichten des Staatsfernsehsenders. Die Jungen waren vor einer Woche aus der Oberschule in Kankara, das liegt im Norden Nigerias, von Bewaffneten entführt worden. Stefan Ehlert ist unser Korrespondent für die Region. Ehlert, was weiß man über die Hintergründe der Freilassung und wissen Sie, ob tatsächlich alle Kinder wieder in Freiheit sind?
Also hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Es hieß, möglicherweise sei dem so, aber eben nur möglicherweise. Das sagte der Gouverneur des Staates, Katsina. Dort liegt Kankara. Nigeria ist ja in Bundesstaaten organisiert. Und die Hintergründe der Freilassung, das sagt ein Regierungssprecher, sind, es gab keine Lösegeldzahlung und es handele sich auch nicht um Boko Haram. Es seien keine Forderungen erfüllt worden. Die Kinder seien bedingungslos freigekommen. Und äußerlich auch unverletzt. Die wurden und werden auch noch untersucht. Psychische Schäden darf man durchaus annehmen, aber rein körperlich sollen sie unverletzt sein, sind aber sehr müde und haben auch erzählt, sie hätten unter Bäumen schlafen müssen. Malaria wird dann Thema sein. Barfuß sind sie durch die Stadt zum Gouverneurspalast gelaufen. Mit Bussen wurden sie in die Stadt gefahren. Manche hatten Decken unterm Arm, manche aber auch nur ihre Schuluniform an. Also eine leichte Woche haben diese Kinder bestimmt nicht hinter sich.
Ja, Sie haben gerade Boko Haram erwähnt, die islamistische Terrorgruppe. Die hatte recht schnell die Tat für sich reklamiert. Aber da gab es dann auch relativ bald Zweifel daran. Warum?
Weil Boko Haram 500 bis 700 Kilometer entfernt eigentlich von Kankara operiert, mit mehr als 100 Angreifern eine Schule anzugreifen, diese Leute dorthin zu verlegen, das ist also eigentlich sehr ungewöhnlich. Nun hat Boko Haram einen relativ großen Radius, aber dann wäre ja die Frage, wie kriegen sie in einem Gebiet, in dem sie eigentlich nicht zu Hause sind, 300 Kinder da heraus? Auch da gibt es Möglichkeiten, man zerlegt die Gruppen und peu à peu schafft man sie dann in das Gebiet, wo man das Sagen hat, vollkommen ausgeschlossen ist das nicht. Aber in dem Fall hat die Regierung das ausgeschlossen, das sei eine reine Trittbrettfahrerei und ein Beweis dafür, wie schwach Boko Haram sei, weil sie jetzt schon behaupteten, sie seien für Entführungen verantwortlich, mit denen sie gar nichts zu tun hatten. Ausgeschlossen ist es nicht, dass die Banditen die Kinder entführt haben, um sie dann Boko Haram zu übergeben. Auch das ist ein Geschäftsmodell.
Wir haben auch hier bei Campus und Karriere berichtet über die Mädchen aus Chibok, die vor 6 Jahren entführt wurden. Viele Prominente weltweit hatten sich für sie eingesetzt, zum Beispiel die First Lady, die damalige aus den USA, Michelle Obama. Über das Schicksal vieler Betroffener wissen wir aber bis heute nichts.
Ja, wir wissen, dass einige über Verhandlungen freikamen. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Wir wissen von anderen, wo sie sind und dass sie vielleicht auch nicht zurückkommen wollen, entweder weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden oder eben einfach ihr Leben anders ausgerichtet haben. Das ist natürlich schrecklich. Von mehr als 100 weiß man das nicht so richtig, wo sie sind. Und sie wurden auch wirklich teilweise ins Ausland verschleppt. Das war die große Sorge, dass jetzt aus Zentral-Nord-Nigeria oder sogar Nordost-Nigeria, Nordwest-Nigeria, die Kinder in den Nordosten und dann möglicherweise über die Grenze nach Niger oder Kamerun verschleppt werden. Das ist nicht passiert und die Armee hat auch immer gesagt, dass sie das zu verhindern wisse. Sie hätte von Anfang an gewusst, wo die Entführer mit diesen Kindern waren. Und um da auf deine erste Frage nochmal zurückzukommen, Hintergrund, offenbar wollten die Führer nicht riskieren, erwischt zu werden und konnten 300 Kinder, selbst dort, wo sie waren, in einem Wald, nicht wirklich verstecken.
Knapp eine Woche nach ihrer Entführung sind in Nigeria der Regierung zufolge hunderte Schüler wieder freigelassen worden. Die Informationen dazu hatte unser Korrespondent Stefan Ehlert. Vielen Dank. jetzt schon mal ans Frühjahr denken. Das wird die Devise in vielen Kultus- und Schulministerien sein, denn dann stehen die Abschlussprüfungen an. Aber der Spielraum ist relativ eng. Das Saarland versucht schon mal ein bisschen Druck aus der Sache zu nehmen und verschiebt die Abiturprüfungen nach hinten. Sowohl die mündliche als auch die schriftliche Prüfung werden um 2 Wochen verschoben. So hat das Bildungsministerium in Saarbrücken heute bekannt gegeben, so hätten die Schüler mehr Zeit zur Vorbereitung, auch wenn 2 Wochen jetzt nicht wirklich viel ist. Das war Campus und Karriere an diesem Freitag mit Stefanie Gebert. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Loki und Smokey kennen Sie vielleicht, sind 2 beliebte Figuren aus der Fernsehsendung Mitternachtsspitzen. Jetzt steht dort ein Generationswechsel an und Kabarettist Winfried Schmickler verabschiedet sich gemeinsam mit 2 Kollegen. Erst gleich im Gespräch hier in der Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Ich wünsche einen schönen Freitagnachmittag noch und ein angenehmes Wochenende.